Ja, 2 Jahre davor hatte ich mein Leben Jesus Christus übereignet. Es war ein toller Anfang, eine großartige Sache, damals an diesem Ostersonntag. Doch jetzt, 2 Jahre später, bestand mein Leben aus einem ständigen Auf und Ab. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das alles? Steht es wirklich in Einklang mit dem, was im Neuen Testament drinsteht? Ich befand mich damals in einem evangelischen Internat, ein Internat, das die evangelische Landeskirche von Württemberg schon in der Reformationszeit eingerichtet hat, um ihre Theologen, ihre Pastoren auszubilden und vor allen Dingen auch Leuten aus ärmeren Familien die Möglichkeit für eine gute Ausbildung zu geben. Ich war auf dem Internat, da haben sich relativ wenige nun für geistliches Leben interessiert. Und ich kann mich erinnern, wie ich hinter einem Klassenraum saß, in einem kleinen Nebenraum. Das war praktisch ein Abstellraum. Da standen die Landkarten und andere Sachen, die im Unterricht benutzt worden sind. Und ich saß in diesem Raum und ich las die Biografie von Hudson Taylor, dem Gründer der China-Inland-Mission. Und wie ich da las, habe ich plötzlich etwas ganz Erstaunliches festgestellt. Da ist dieser unwahrscheinliche Mann, der Dinge getan hatte, die sich vorher niemand getraut hat zu tun. Der allererste Missionar, der es riskiert hat, der wirklich sein Leben riskiert hat und ins Inland von China hineingegangen ist und nicht nur in den Hafenstädten geblieben ist. Und dort angefangen hat, das Evangelium zu verkündigen. Ein Mann, der wirklich ein Held des Glaubens gewesen ist, der hunderte, ja, weit über 1000 Leute dazu nicht nur aufgerufen hat, sondern dazu gebracht hat, auf Missionsfeld zu gehen, in die verschiedensten Länder, natürlich auch nach China. Und dann las ich auf den Seiten dieses Buches, dass dieser Mann plötzlich mitten nach all diesen großartigen Aufgaben innerlich zerrissen war, innerlich leer war. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dem ging es genauso, wie es mir gerade geht. Ich hätte natürlich nicht vermutet, dass so jemand solche Probleme hat. Und auf den Seiten dieses Buches wurde beschrieben, wie er hingewiesen wurde von einem anderen Missionar, meine ich sei das gewesen, der ihm das geschrieben hat, auf 2 Verse aus dem Johannesevangelium, die wahrscheinlich den meisten bekannt sind. Da heißt es in Johannes 7, im 37., 38. Vers, sagt Jesus, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen, so wie die Schrift das sagt. Und dann fügt Johannes einen Satz hinzu, der das erklärt. Er sagt, Jesus sprach aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und als Hudson Taylor das gelesen hat, fiel ihm das plötzlich wie Schuppen von den Augen. Und er sagte, nicht Tropfen, Ströme lebendigen Wassers, Ströme des Heiligen Geistes. Ist das wirklich möglich? Ist es etwas, das nur für Missionare gilt oder gilt es für jeden von uns? Ich will versuchen, darauf 3 Antworten zu geben. Die erste Antwort ist, wie Gott uns sieht. Davon haben wir ein bisschen was gelesen, gerade eben in den Versen, die der Alexander vorgelesen hat. Sie fangen an mit den Worten, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich, sagt Gott, bin heilig. Wir haben ja das letzte Mal, als ich gesprochen habe, damit angefangen, uns die Grundwerte unserer Kirche anzusehen. Und ich möchte das nochmal wiederholen, damit wir das nicht vergessen. Der erste Grundwert, über den wir schon gesprochen haben, war die Weltmission. Ein weiterer Grundwert ist Jüngerschaft. Ein dritter Gottesdienst und ein vierter Wachstum. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, der ein zentraler Grundwert ist, nämlich das Thema Heiligung. Man stellt sich daraus automatisch die Frage, wie ist es? Da habe ich mich bekehrt, da komme ich zu Jesus Christus und geht es dann einfach so weiter wie bisher? Offensichtlich ist das nicht der Fall, sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn. Dann brauchen wir uns nicht für Jesus Christus zu entscheiden, wenn hinterher alles so läuft, wie es vorher gelaufen ist. Und deswegen sagt Petrus auch völlig richtig hier, worauf es ankommt, ist, dass ihr durch und durch geheiligt werdet. Wenn das so ist, wieso sieht man nichts davon bei uns? Paulus ist auf diese Frage eingegangen. In seinem ersten Brief an die Korinther schreibt er im zweiten Kapitel über drei verschiedene Sorten von Menschen. Er sagt, das sind Leute, 1. Korinther 2, ab Vers 14, die er bezeichnet als natürliche Menschen. Und er beschreibt es dann auch, das sind Leute, bei denen das eigene Ich im Zentrum steht, wo im Leben eigentlich Unordnung herrscht. Und das Schlimmste, was er sagt, ist, das Ergebnis eines solchen Lebens ist ewiger Tod. Menschen, die natürlich sind, nach ihren natürlichen Vorstellungen leben. Er sagte, das Gegenteil davon sind Leute, die geistlich sind. Leute, in deren Leben im Zentrum Jesus Christus steht. Ein Leben, wo Jesus Christus Harmonie in dieses Leben hineinbringt. Ein Leben, auf das das ewige Leben wartet und ein himmlischer Lohn wird immer wieder von Jesus gesagt und von den Aposteln. Und dann macht er eine erstaunliche Aussage. Er sagt, also wisst ihr Korinther, das sind noch ein paar Leute, die sind wirklich so. Die leben noch ihren natürlichen Stil und es tut mir leid, aber das Ende von denen ist der ewige Tod. Und er sagt, das Großartige ist, ihr habt auch eine ganze Reihe Leute da. Die haben sich für Jesus Christus entschieden, die haben sich ihm anvertraut. Die sind Menschen, die wirklich geistlich sind, deren Leben von Jesus Christus bestimmt wird und auf die nicht nur der Himmel wartet, sondern ein ewiger Lohn. Er sagt, aber ich muss euch eines sagen. Das sind ein paar Leute unter euch, die sind weder das eine noch das andere. Das sind Leute, die Paulus fleischlich nennt. Leute, die von sich selbst bestimmt sind, obwohl sie eigentlich mal eine Entscheidung für Christus getroffen haben. Leute, die, so wie es bei mir dargegangen ist, in einem ständigen Auf- und Ableben. Das Tröstliche ist, Paulus sagt, auf die wartet zwar auch das ewige Leben, aber sie werden keinen Lohn bekommen. Nun mag vielleicht der ein oder andere denken, ist okay, Hauptsache ich schaff's gerade noch, so durch die Nebentür in den Himmel rein. Wozu sollte ich mich da besonders anstrengen? Weil wisst ihr was, das widerspricht nicht nur der Vorstellung Gottes, das widerspricht eindeutig der Aussage Jesu Christi. Denn Jesus hat im Johannesevangelium 10. Kapitel gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben, und zwar das Leben in seiner ganzen Fülle erhalten. Nicht nur ein bisschen vom Leben, sondern echtes Leben. Darum gehören wir zur Heiligungsbewegung. Darum sind wir Kirche des Nazareners, weil wir davon überzeugt sind, dass das ist, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein. nicht nur es gerade so mit knapper Not in den Himmel zu schaffen. Es ist was ganz Interessantes, wenn man den Paulus so seine Briefe mal liest. Denn Paulus ist ziemlich ehrlich. Im Römerbrief wird etwas gesagt, das hat mir immer Schwierigkeiten bereitet. Vor allen Dingen von jemandem wie Paulus. Da spricht er im 7. Kapitel davon, ich stelle eine Gesetzmäßigkeit bei mir fest. Und die ist, so sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich von meiner innersten Überzeugung dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Steht im Kampf mit diesem Gesetz Gottes, dem ich eigentlich zustimme. Ich bin wie ein Gefangener, ich bin unter dem Gesetz der Sünde. Und mein ganzes Handeln wird davon bestimmt. Und dann kommt ein Satz, der so richtig gut auf viele Christen passt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich dann niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Das heißt nichts anderes. Ich weiß nicht, das Christsein scheint doch nicht richtig möglich zu sein. Irgendwo hakt es. Wir sind, wie das unser guter Martin Luther gesagt hat, simul justus et peccator, immer zugleich Sünder und immer zugleich gerecht. Und da stellt man sich automatisch die Frage, ist es dann nicht besser, ein ehrlicher Gottloser zu sein, als ein heuchlerischer Christ? Oder wäre es vielleicht die Lösung, dass wir uns ein bisschen mehr anstrengen? Wisst ihr was? Mehr anstrengen bringt überhaupt nichts. Wenn du in die falsche Richtung läufst, führt mehr Anstrengen nur dazu, dass du schneller am falschen Ziel bist. Aber es ist keine Lösung. Und genau das sagt Paulus hier. Das bringt alles nichts. Was dann? Sollen wir die Probleme einfach ignorieren? Sollen wir versuchen, sie wegzuerklären? Sollen wir irgendwie ein Pflaster draufkleben? Oder gleich aufgeben? Ich würde sagen, nein. Nein, vor allen Dingen deswegen, weil Gott eine Lösung vorbereitet hat. Und das ist mein zweiter Punkt. Was Gott ermöglicht, was Gott ermöglicht. Wir lesen morgens immer eine Andacht aus einem amerikanischen Andachtsbuch. Sehr schönes Buch. Das würde ich nicht von jedem Andachtsbuch sagen, aber bei dem, das ist wirklich gut. Hat immer anfangs so eine nette Geschichte, eine kurze, und versucht dann eine Anwendung daraus zu ziehen. Und vor kurzem haben wir das gelesen. Und da hat der Schreiber, der diesen Tag bearbeitet hat, von seiner Gemeinde gesprochen, in die er geht. Und er sagt, unser Pastor hat vor kurzem einen Kurs eingerichtet. Und der Kurs war über das Thema, wie man seine Scheidung verarbeitet. Ehrlich gesagt, irgendwie hat mich das geärgert. Ich hätte mir als Pastor die Frage gestellt, ist es nicht sehr viel sinnvoller, einen Kurs anzubieten, der sagt, wie man Scheidung vermeidet und nicht, wie man sie verarbeitet? Natürlich, solche Leute brauchen Hilfe, das ist gar keine Frage. Aber Heiligung ist nicht eine Katastrophennachsorge. Da geht es nicht darum, dass wenn die große Katastrophe kommt, dann kommt Heiligung. Sondern es geht darum, wie wir die Katastrophe vermeiden. Wir arbeiten damit die ganze Zeit bei Helping Hands an Katastrophenvermeidung. Ich weiß, die meisten Werke machen Geld vor allen Dingen damit, dass sie nach Katastrophen etwas machen. Unsere Mitarbeiter in Bangladesch, die haben mir jahrelang immer geschrieben, so im Januar ungefähr, wir haben eine Kältewelle. Und nach ein paar Jahren ist mir das einfach zu viel geworden. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ihr jedes Jahr zwischen dem 15. Januar und dem 28. Februar eine Kältewelle habt, dann heißt es nicht Kältewelle, sondern Winter. Auch wenn er nicht so schlimm ist wie bei uns oder in Russland oder so. Und für den Winter kann man sich vorbereiten. Das ist der entscheidende Unterschied. Etwas, das einfach über mich hereinbricht, ist eine andere Sache. Und wie ermöglicht Gott das nun? Wie hilft er uns dabei? Vers 18 und 19 haben wir vorher gehört, aus dem Text, den wir gelesen haben. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hattet. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Grundlage für all das ist, wie Petrus hier erklärt, die Vergebung. Und Vergebung ist reine Gnade, das ist ein Geschenk. Das ist nicht etwas, das ich erarbeiten muss. So sagt, so hat es Paulus erlebt, so hat es der Petrus erlebt, so hat es der Kirchenvater Augustinus erlebt, so hat es Martin Luther erlebt, John Wesley und viele andere. Ein neuer Start. Und nicht nur ein neuer Start, sondern auch ein neues Ziel. Etwas, das wir im Vertrauen annehmen. Das ist das, was Glaube auf Deutsch bedeutet. Im Vertrauen annehmen. Und unser ganzes Leben soll dann ein Dank dafür sein. Wir haben das vorher gesungen. Jeder darf kommen, ob nah oder fern. Bande der Sünde brach Jesus in zwei. Jedem, der will, macht sein Blut völlig frei. Darum geht es zunächst einmal. Das ist das Erste, wie Gott dieses neue Leben ermöglicht. Und dann ist ein Zweites. Paulus schreibt darüber im ersten Thessalonischer Brief, im 5. Kapitel. Da heißt es am Schluss, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Nichts, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu und er wird euch auch ans Ziel bringen. Durch und durch geheiligt. In manchen Übersetzungen steht da völlig geheiligt. So wird es vorher gesungen haben. Im Epheserbrief im 5. Kapitel beschreibt Paulus das so. Er sagt, die Kirche ist wie eine Braut. Und er sagt, eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Wie es in dem wunderschönen Lied heißt, gibt es auf Deutsch, glaube ich, nicht. It's a glorious church, without spot and wrinkle, washed in the blood of the Lamb. Es ist eine herrliche Kirche, ohne Flecken und Runzeln, gewaschen durch das Blut des Lammes. Dieses Geschenk dürfen wir genauso im Vertrauen annehmen. Und wir sind dazu berufen. Jesus spricht davon im Lukas-Evangelium im 13. Kapitel, im 13. Vers. Da nimmt er dieses Beispiel, dass Eltern ihren Kindern gute Dinge geben und nicht böse. Und dann sagt er, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Das ist es, was wir gerade vorher gesungen haben in dem Lied. Völlig geheiligt, an Flecken ist nichts, rein ist ihr Leben, von Liebe erfüllt, die Gottes Geist in den Seinen enthüllt. Aber das alles ist nur ein erster Schritt, dass ich das dankbar annehme. Das ist so ähnlich wie bei Migranten. Da kriegen wir ja in den letzten Jahren häufig mit. Der erste Schritt, den sie tun, ist über die Grenze. Manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Aber danach kommen eine ganze Menge zusätzliche Schritte. Sie lernen die Sprache, sie lernen etwas über die Kultur, stellen plötzlich fest, oh, hier werden die Frauen anders behandelt als bei uns zu Hause. Stellen fest, da ist eine andere Atmosphäre. Man kann auch seine Meinung sagen, wird nicht gleich eingesperrt. Und nach einigen Jahren werden sie vielleicht Bürger. Und in diesen Versen, die wir gerade vorher gelesen haben, heißt es, dass sie die Herrlichkeit dieser neuen Bürgerschaft widerspiegeln. Sie werden verwandelt. So beschreibt es Paulus im Philipperbrief am Ende vom 3. Kapitel. Da sagt er, wir sind dagegen Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird in seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Großartige Aussage. Und dann kommt etwas, was noch großartiger ist. Paulus sagt, er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das Tolle ist daran, dass es nicht nur ein Traum im Himmel ist, in den Wolken, so ein Wolkenkuckucksheim, sondern Jesus hat die Macht, das auch tatsächlich durchzuführen. Er kann uns tatsächlich verändern. Anders ausgedrückt, das bedeutet, Heiligung setzt nicht auf meine Möglichkeiten. Dann wäre ich ziemlich mies dran, sondern sie setzt auf Gottes Möglichkeiten. Und Gottes Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wie eignen wir uns nun diese Möglichkeiten Gottes an? Und das ist mein letzter Punkt. Der dritte Punkt. Wer Gott vertraut. Hier heißt es im 17. Vers, wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht oder im Gehorsam vor ihm. Das heißt, ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Ein Leben, das dem Himmel verpflichtet ist. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal, das ist kein ein für alle Mal. Das ist kein Automatismus, so wie böse Stimmen in Amerika das ab und zu sagen, saved, sanctified, petrified. Leute, die gerettet sind, Leute, die geheiligt sind und dann hinterher sind sie versteinert, da passiert nichts mehr. Die Bibel macht immer wieder deutlich, dass Christsein, dass ein geheiligtes Leben bedeutet, dass wir wachsen, dass Neues dazukommt. Wir sind vollkommen für die Entwicklungsstufe, in der wir uns jetzt befinden. Aber wir sind nicht vollendet, das werden wir erst im Himmel sein. Im Philipperbrief spricht Paulus drüber. Manche Leute haben Schwierigkeiten mit der Stelle, weil die meisten Übersetzer da nicht sorgfältig vorgegangen sind. Man hat den Eindruck, der Paulus redet ein Zeug zusammen und er widerspricht sich. Da sagt er nämlich, ich bin noch nicht vollkommen. Und drei Verse später sagt er, alle unter uns, die vollkommen sind. Also entweder stimmt das eine oder stimmt das andere. Beides ist nicht möglich. Das liegt daran, dass im Griechischen da was anderes steht. Da werden unterschiedliche Zeitformen benutzt für das gleiche Wort. Und das erste bedeutet, ich bin noch nicht vollendet. Ich bin noch nicht fertig. Da ist noch Wachstum notwendig. Und dann heißt es am Schluss, alle, die unter uns vollkommen sind, die also an dieses Ziel gelangt sind, da sieht es etwas anders aus. Das heißt, dass wir immer wieder Dinge ablegen müssen und dass wir außerdem immer wieder Dinge anlegen müssen. Was wir anlegen müssen, wird zum Beispiel in Epheser 6 gesagt, ab dem 10. Vers, die sogenannte Waffenrüstung Gottes, die uns hilft, in den verschiedenen Auseinandersetzungen, die auftreten, zu siegen. Und es gibt eine ganze Menge Sachen, die einem auf den Keks gehen können, wo man wirklich Gottes Kraft braucht, um einigermaßen anständig zu reagieren. Nicht nur anständig, sondern geistlich zu reagieren. Da gehört dazu, dass wir geistlich atmen. Was bedeutet geistlich atmen? Im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel, Haufen Bibelstelle heute, ich weiß, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Unreinigkeit. Das ist nicht zweimal dasselbe. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite vergibt uns Gott, auf der anderen Seite reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen von einer Seite die Reinigung, die geschieht dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und wir dies für uns annehmen. Und dann brauchen wir immer wieder diese Reinigung, die uns hilft, in so enger Beziehung mit Gott zu leben, dass jede Trübsal, alles das, was nicht Trübsal, Trübung, die entstehen könnte, dass die sofort ausgeräumt wird. Ich weiß, da haben einige Leute Schwierigkeiten damit. Ich habe da auch so meine Probleme hin und wieder. Aber ich kann nicht sagen, der einzige Grund, wieso man da Probleme hat, ist Stolz. Und ich habe festgestellt, mir schlägt hinterher so sehr das Gewissen, dass ich mich ohnehin entschuldigen muss. Und dass ich das in Ordnung bringen muss. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, das sofort zu machen, denn hinterher ist noch schwieriger als am Anfang. Je länger wir mit Jesus Christus leben, je enger wir in Beziehung mit sind, je mehr wir das praktizieren, dieses geistliche Atmen, desto mehr wird das ein ganz natürliches Verhalten. Und dann kommt ein letztes zu, ein Angebot, über das Paulus im Epheserbrief im 5. Kapitel spricht. Und das ist, dass wir uns beständig von Gottes Geist erfüllen lassen. Da heißt es im 18. Vers im 5. Kapitel, lasst euch nicht mit Wein volllaufen, sondern werdet voll Geistes. Das ist sehr elegant von Luther übersetzt. Aber nicht richtig. Das Wort bedeutet eigentlich, die Wortform, die benutzt wird, heißt eigentlich, lasst euch beständig vom Geist erfüllen. Der Unterschied ist außerordentlich wichtig. Werdet voll Geistes ist ein Befehl. Ich tu's. Lasst euch beständig vom Geist Gottes erfüllen. Macht deutlich, ich bin's nicht, der es hinkriegt. Sondern ich muss Gott an mir wirken lassen. Und darauf vertrauen, dass er Wort hält. Und das tut er. Das schenkt Freude. Das schenkt Begeisterung. Und das ist die Folge von einem Leben im Geist Gottes, auch wenn wir nichts davon spüren, wenn diese Begeisterung nicht vorhanden ist. Es gibt ein Lied, das die Leute immer bei Beerdigungen singen. Da wird es in gewisser Weise angesprochen im 3. Vers. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das stimmt. Du bist berufen zu einem heiligen Leben. Und Gott macht es möglich. Vertrau darauf, dass er die Macht dazu hat. Das erinnert mich an ein nicht-christliches US-Lied, aber mir gefällt es trotzdem, hat auch eine tolle Melodie. Ich nehme an, dass da Philipp uns das Problem spielen könnte. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for me and for you and me. Das ist dein Land. Das ist mein Land. Von Kalifornien bis nach New York. Von den Mammutbäumen im Redwood Forest bis runter an den Golf von Mexiko. Dieses Land wurde für dich und für mich gemacht. Und es stimmt. Es gibt so ein Land. Es ist nicht unbedingt die Vereinigten Staaten. Ein Land, das Gott vorbereitet hat. Vielleicht bist du erst angekommen in diesem Land und kennst dich noch nicht so gut aus. Du musst vielleicht noch ein bisschen was von der Sprache lernen. Du hast vielleicht hin und wieder den Eindruck, die Bräuche da sind ein bisschen seltsam. Aber du merkst eins, hier bin ich willkommen. Hier sind Freunde. Hier sind Brüder und Schwestern, die für mich da sind. Das ist wirklich für mich gemacht. Das ist, wie C.S. Lewis das in einem seiner Bücher gesagt hat, wonach ich mich immer gesehnt habe. Dieses Leben in ganzer Fülle. Das wünsche ich euch, dass das immer mehr sichtbar wird, dass wir nicht nur Kirche des Nazareners heißen, sondern Kirche des Nazareners sind. Wollen wir miteinander beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du alles vorbereitet hast. Nicht nur, dass wir Christen werden, sondern dass wir auch als deine Kinder leben. Wir danken dir dafür, dass du uns immer mehr verändern möchtest, immer mehr in dein Ebenbild umgestalten möchtest. Dass Menschen immer mehr etwas davon merken, dass du ein heiliger Gott bist und dass du Menschen heilig machen kannst. Danke, Herr, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, dir immer ähnlicher zu werden. Wir preisen dich und wir loben deinen Namen, Herr, dass du für uns dieses Land vorbereitet hast, wo deine Herrlichkeit regiert, an uns und durch uns. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.